An dieser Stelle nur. Aber eben von daher, ich bin sehr gespannt auch auf das Thema. Ich habe versucht, mich darauf so gut es geht vorzubereiten und ein paar Dinge weiterzugeben, die ich in meinem Leben als hilfreich erfahren habe, dass mein Glaube sozusagen lebendig geblieben ist. Das ist ein bisschen schwierig, ich sage da vielleicht nachher noch mal kurz was dazu. Das ist ja an sich völlig unbiblisch, davon zu reden, lebendiger Glaube, weil das kommt gar nicht so in der Bibel vor. Es gibt kein, wenn man das so mal sucht, eine Konkordanz oder sowas, ja, und guckt, lebendiger Glaube, das kommt in dieser Kombination gar nicht vor. Aber ich führe euch nachher hoffentlich an einen Punkt, wo ihr denkt, das macht dann schon irgendwie Sinn. Ich möchte anfangen mit einem, jetzt können wir die nächste Folie haben, mit einem unbeabsichtigten biologischen Experiment. Das war folgendermaßen, also ich nehme das als ein Bild, sozusagen als Einstieg, um dann zu erklären, warum es wichtig ist, dass wir uns mit diesem Thema heute Abend beschäftigen. Es war folgendermaßen, ich war so in der dritten oder vierten Klasse, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war auf jeden Fall Sommerzeit, so kurz vor den Sommerferien, ähnlich wie vielleicht jetzt. Und es begab sich folgendermaßen, dass meine Mutter früh morgens aufgestanden war und sich die Mühe gemacht hatte, wie sonst an jedem Tag auch, mir ein Schulbrot zu schmieren. Belegte es mit eben erstmal Butter, dann Salat und Wurst und so. Und etwas, was ich sonst sehr gerne mochte, und habe es in meinen Schulranzen gepackt. Auf dem Weg nach Hause nach der Schule befand sich das Butterbrot, das Schulbrot, immer noch in meinem Schulranzen. Und ich ging nicht direkt nach Hause, nein, ich nahm einen kleinen Umweg. Dort, wo ich groß geworden bin, gab es in der Nähe so einen Baggersee. Und dort habe ich mich mit dem Kumpel, wir sind zusammen dahin gelaufen, um Molche zu fangen, weil er irgendwie davon überzeugt war. In der Mittagssitze, wir können mal das nächste Bild sehen, kann man gut Molche fangen. Und das haben wir in der Tat auch gemacht. Ich kam also an jenem besagten Tag nach Hause, hatte in einer Plastiktüte mit etwas Wasser einen Molch und in meinem Schulranzen auch noch ein Schulbrot. Das war an sich wunderbar. Ich habe dann eine teure Glasschale meiner Mutter genommen, dort Steine reingelegt, Wasser und alles, was so ein Molch vielleicht zum Leben braucht. Dann habe das dann in mein Zimmer gestellt. Und dann war halt Sommer und dann war ich halt die meiste Zeit draußen und habe leider den Molch vergessen. Ja, und ich habe nicht nur den Molch vergessen, sondern ich habe auch tatsächlich das Butterbrot vergessen, das Schulbrot vergessen. Und dann merkte ich nach mehreren Wochen, nachdem also mein kleines biologisches Experiment, als ich sozusagen dann darauf gestoßen bin, merkte ich Folgendes. Nächstes Bild. Die Dinge hatten sich verändert. Der Molch sah nicht mehr so, ich weiß nicht, ob er fröhlich vorher aussah, aber nicht mehr so lebendig aus, wie zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gefangen habe. Und das Schulbrot sah auch nicht mehr so aus, wie zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter es mir geschmiert hatte. Ich hatte beide Dinge schlicht und ergreifend vergessen. Und dieses Experiment hat mir etwas über das Leben beigebracht. Nämlich zum einen, dass Dinge absterben, dass Dinge verkümmern, wenn man sich nicht um sie kümmert. Das ist das eine. Und zum anderen eben, dass Dinge, die eigentlich sozusagen tot sein sollten, die nicht leben, anfangen können zu leben, wenn man nicht richtig mit ihnen umgeht, wenn man sich eben nicht auch um sie sorgt. Und eben dieses Butterbrot, das eben etwas, was nicht leben sollte, was tot war, fing also an zu leben und das war nicht gut. Daraus habe ich folgende Erkenntnis gezogen. Nächste Folie. Die Frage nämlich, wie kann ich am Leben erhalten, was leben soll? Das gilt jetzt in Bezug auf den Molch. Oder andersrum gefragt, eben, wie kann ich verhindern, dass lebt, was nicht leben soll? Der Schimmel. Dinge, die ich in meinem Leben nicht haben möchte. Dinge, die irgendwie mein Leben krank machen, die mein Leben befallen können und es völlig ungenießbar machen können. Wie kann ich also am Leben erhalten, was leben soll? Und wie kann ich verhindern, dass lebt, was nicht leben soll? Ich habe eben erzählt, so dass es eigentlich eben von daher, ja, wie ist das überhaupt? Lebt unser Glaube überhaupt? Wie gesagt, in der Bibel kommt das so nicht vor, aber ich habe eine Stelle gefunden, wo ich dachte, die trifft das doch aber sehr, sehr gut. Nächste Folie. Da heißt nämlich im Galaterbrief 2, Vers 20, und manche kennen vielleicht diesen Vers von euch, wo Paulus schreibt: Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, ich lebe, aber irgendwie ich, nicht ich, sondern eigentlich lebt Jesus in mir. Und ich möchte heute Abend mit euch drüber oder euch was dazu sagen, wie ihr diesen Jesus in euch sozusagen am Leben erhalten könnt, was ihr tun könnt. Ich war ungefähr Anfang 20, als das sozusagen in meinem Leben Realität wurde, dass Christus in mein Leben hineinkam. dass ich zum Glauben gekommen bin und dass eben Jesus anfing, in mir zu leben. Ich hatte zu dieser Zeit einen Freund, ich nenne ihn heute Abend mal Aaron, und während ich völlig unfromm groß geworden bin, war Aaron anders als ich. Also Aaron war irgendwie relativ fromm groß geworden, war auch auf einer christlichen Privatschule. Als ich ihn kennengelernt habe, so, da war auf seinem Nachttisch, so neben seinem Bett, so eine Kiste, da war eine Bibel und irgendwie auch so was, wo jeden Tag so eine Bibellesehilfe, heute weiß ich, wie die Dinge heißen, aber damals war das irgendwie so ein Büchlein, wo für jeden Tag ein schlauer Spruch drin stand. Und wir haben uns kennengelernt. Und dann passiert eben was total Interessantes, was hoffentlich nicht mit mir, also nein, ich weiß, es hat nichts mit mir zu tun, aber es entwickelte sich unser Leben völlig unterschiedlich. Während in mir nämlich etwas anfing zu leben, als ich angefangen habe, mit Jesus zu leben, eben da kam sozusagen, da brach was auf in mir. Und neues Leben entwickelte sich. Und zur selben Zeit oder in dieser Phase auch, entfernte sich Aaron sozusagen immer mehr von Gott. Das, was in ihm mal lebte, fing an zu sterben, wegzubrechen. Ich habe heute nur noch sehr sporadisch Kontakt mit Aaron und da ist nichts mehr, was irgendwie mit Glauben zu tun hätte. Er lehnt das alles ab. Und ich dachte, wie wird das eigentlich bei mir sein? Wird es mir mal so gehen wie Aaron, dass ich eine Zeit lang eine Bibel neben meinem Bett irgendwie habe und so ein Bibellesebuch, starte in den Tag, Lichtstrahlen, wie auch immer das heißen mag, und gehe irgendwie vielleicht in den Jugendkreis. Aber dann irgendwann passiert eben bei mir genauso wie beim Aaron, dass das, was man angefangen hat, langsam abstirbt. Oder bleibt das sozusagen, was da bei mir angefangen hat mit dem Leben? Wie kann ich das Leben sich weiterentwickeln lassen? Wie kann Leben sich entwickeln? Wie kann Leben entfalten? Also wie kann sozusagen Jesus in mir überleben? Und ich will euch heute Abend zwei Bilder vielleicht dafür sagen, die euch hoffentlich helfen sollen, die euch irgendwie hoffentlich in Erinnerung bleiben, wie das geschehen kann. Und das erste, nächste Folie, Atmung. Das erste Stichwort, was ich dazu habe, ist Atmung. Ihr seht darunter die hebräische Schreibweise von Gott, Yahweh. Ein Wort, wo hebräische so Theologen teilweise völlig ausrasten, weil sie das so geil finden, weil man das ja A nicht wirklich aussprechen darf und auch nicht weiß, wie es genau ausgesprochen wird. Aber sie sagen, das ist ja gar kein richtiges Wort, was wir mit Yahweh sagen, sondern das sind eigentlich ja nur Hauchlaute. Und dann sagen sie eben, dass dieses, was dort steht, ist JHWH und sie sagen, das ist eigentlich ein Ausatmen und Einatmen. Einatmen, Ausatmen. JHWH. So, dass sie sagen eben, ein Mensch, der anfängt, von seinem, sozusagen vom ersten Atemzug bis zum letzten, weil das so Hauchgeräusche sind, JHWH im Hebräischen, sagen die eben, ein Mensch vom Moment seiner Geburt bis von seinem ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug spricht er ständig den Namen Gottes aus, ohne es vielleicht zu merken. Darüber fahren die völlig ab. Und ich dachte, okay, das nehme ich heute als Einstieg. Yahweh, wie wichtig die Atmung ist. Nächste Folie. Für uns Menschen ganz am Anfang in der Bibel, wo es davon heißt, dass Gott, als Gott den Menschen geschaffen hat, Gott blies ihm den Lebensatem in die Nase und so wurde der Mensch lebendig. Also ein Bild irgendwie dafür, dass Gott in den Menschen hineinkommt. Dass etwas von Gott in den Menschen hineinkommt und dort Leben wirkt, Leben schafft. Sozusagen Gott atmet in uns hinein und wir atmen aus. Nächste Folie, einatmen, ausatmen. Das ist vielleicht, damit will ich den ersten Punkt beschreiben, was uns helfen kann, damit unser Leben lebendig bleibt. Dazu ein kleiner Versuch, ich bitte euch mal kurz aufzustehen, weil jetzt braucht ihr ein bisschen Bauchfreiheit sozusagen. Und eine kleine Atemübung, ich bitte euch, dass ihr jetzt mal, kurz ausatmen und dann, dass ihr mal einatmet. Und dann nochmal einatmet. Und nochmal nicht ausatmen, sondern einatmen und die Luft halten und noch ein bisschen mehr einatmen, noch ein bisschen einatmen, noch ein bisschen mehr, bis ihr wirklich denkt, der Lungenflügel reißt, dann müsst ihr nochmal einatmen ein Stück. Luft halten und jetzt ausatmen. Und nochmal ausatmen, weiter ausatmen. Noch nicht einatmen? Okay, jetzt könnt ihr ganz normal atmen, euch wieder hinsetzen. Ihr habt vielleicht jetzt gemerkt, so, wie wichtig Einatmen ist, aber wenn man nur einatmet, dann funktioniert das nicht. Dann sehnt man sich nach dem Ausatmen. Aber dann atmet man aus und man atmet aus und atmet aus. Und irgendwann kommt man aber auch an einen Punkt, wo man merkt, es geht gar nicht weiter. Es fehlt was, es braucht was anderes. Wir leben davon, dass wir einatmen und ausatmen. Und das betrifft eben auch, glaube ich, finde ich, ist ein gutes Bild für den Glauben. Leben braucht beides, das Einatmen und das Ausatmen, und das gilt auch für das geistliche Leben. Nächste Folie, da habe ich ein paar Stichworte mal sich gegenübergestellt. Und weil ich mich frage, wo atmet eigentlich unsere Seele auf? Wo atmet unser Glaube ein bzw. aus? Und das erste Stichwort, was ich nennen will, ist Einsamkeit. Etwas, was uns heute meist irgendwie auch ein bisschen fremd ist, bewusst alleine zu sein. Darunter steht gleich der Begriff auch der Stille. Sich zurückzuziehen, ganz bewusst in die Stille zu gehen und das auszuhalten, mit niemandem Kontakt zu sein, losgelöst zu sein von anderen. Die Stille auch auszuhalten, um mal dann zu schauen, was passiert. Ob dann irgendwie Gott reagiert. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Mose mit dem brennenden Dornbusch. Und viele Theologen sagen, das Besondere an der Geschichte ist eigentlich gar nicht dieses Wunder, dass da an sich der Baum brennt, sondern sie sagen, die Geschichte, das ist gar nicht der Mittelpunkt der Geschichte, sondern es ist eine Aufmerksamkeitsgeschichte. Die Frage war nämlich, weil Mose war unterwegs als Schafhirte, als Viehhirte in so einer Halbsteppe. Und dort gab es durchaus so etwas, wenn man sich Israel vorstellt, sehr heiß, sehr trocken, dass so etwas wie Selbstentzündungen von Pflanzen, sowas kann es durchaus geben, wenn einfach es trocken genug ist und es heiß genug ist, dann kann sowas passieren, dass Dinge von selbst anfangen zu brennen. Das ist nicht das Ungewöhnliche, sondern ihr kennt vielleicht die Geschichte, Mose steht da also, sieht, da fängt so ein Busch an zu brennen und beobachtet und merkt, der verbrennt ja gar nicht. Und dass sie fragen, wie lange braucht man eigentlich, um zu merken, dass so ein Busch nicht nur brennt, sondern dass er auch gar nicht nur, dass er gar nicht verbrennt. Und sagen, dafür braucht es Zeit. Da muss man es schaffen, seine Konzentration auf eine Sache mal zu richten. Und Mose hatte kein Handy dabei, hatte kein Smartphone dabei, kein Tablet-PC oder sonst irgendwas, kein MP3-Player. Da war einfach nur still um ihn herum und plötzlich begegnet ihm eben in einer absonderbaren Erscheinung, merkt er, da ist Gott gegenwärtig. Und das sind Dinge, warum wir Stille brauchen, warum wir manchmal Einsamkeit brauchen, weil wir dann manchmal sensibel werden für Dinge, die vielleicht alltäglich erscheinen, aber in denen in Wahrheit Gott gegenwärtig ist. Einsamkeit, Stille, Bibel natürlich, dass wir Gottes Wort sozusagen in uns aufnehmen, dass Gott in uns hineinsprechen kann, dazu sage ich nachher nochmal was, dass wir empfangen, dass wir Segen empfangen, dass wir uns sozusagen die Zuwendung Gottes einerseits empfangen, dass wir uns von Gott beschenken lassen in seiner Gegenwart, aber auch uns von anderen segnen lassen. Bewusst, wenn irgendwo in der Veranstaltung auch Segenszeiten so angeboten werden, wenn Leute anbieten, dass sie für dich beten oder sowas. Das bewusst auch anzunehmen und sagen, ich will etwas in Empfang nehmen. Ich möchte mich beschenken lassen. Ich möchte mir etwas zusprechen lassen. Bonhoeffer hat gesagt, der Christus im Bruder oder in der Schwester ist stärker als der Christus in mir. Ich kann mir viele Glaubensdinge gar nicht selber zusagen. Oder auf jeden Fall die Kraft, wenn mir das jemand anderes zusagt, ist viel stärker. Deshalb, das gehört dazu auch, dass ich eben empfange, dass ich gute Worte empfange, dass ich Segen empfange. Demgegenüber als eine Form des Ausatmens, die Gemeinschaft, Glauben mit Geschwistern zu teilen, als ein Gegenpol sozusagen vielleicht auch zur Stille, das Gebet, der Lobpreis, wo ich eben Dinge ausdrücke, wo ich eben nicht still werde, vielleicht um zu hören, sondern wo ich das, was in mir drin ist, nach außen bringe. Dass ich meinen Glauben bekenne, in der Gemeinschaft mit anderen, vielleicht auch vor anderen, die ihn nicht kennen, dass ich das selber sage, was ich glaube, zum Ausdruck bringe. Und gegenüber vom Empfangen dann auch das Geben, das Dienen einerseits, dass ich mich irgendwo mit engagiere, dass ich von dem, was Gott in mein Leben hineingelegt hat an Gaben, dass ich das anderen sozusagen auch wieder zur Verfügung stelle. Das ist das eine, das Bild von der Atmung, dass das in unser geistiges Leben hineingehört. Übungen des Einatmens und Ausatmens, geistliche Übungen. Wo ich praktisch aufnehme, aber auch wo ich von mir gebe. Und dann das zweite Bild, was ich euch sagen will, nächste Folie, ist das Stichwort der Nahrung. Der Mensch lebt nicht von Luft allein. Und nächste Folie, Jesus sagt auch, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das ist ein Jesus-Zitat, er zitiert an der Stelle aus dem Alten Testament. Und es zeigt uns, dieses Bibelwort, dass da eine unheimlich nahe Verbindung ist, so eine Nähe zwischen Gott und gelingendem ganzheitlichem Leben, dass wir sozusagen auf die Nähe Gottes angewiesen sind, damit Leben wirklich gelingen kann. Und von daher, das, was ich auch jetzt, was ich gesagt habe und was ich jetzt noch sagen werde unter dem Aspekt der Nahrung, ist nichts wirklich Neues. Ihr könnt schon mal in die nächste Folie vielleicht, sondern Dinge, die schon, das sind alte Wahr- und Weisheiten, die ich euch nur sozusagen in Erinnerung rufen kann. Das ist nichts, was ich neu entdeckt habe. Ich selber habe in einer Zeit, wo ich selber, wie soll ich sagen, geistliche Mangelerscheinungen hatte, wo mein geistliches Leben überhaupt nicht gut aussah, was auch mit biografischen Gründen zusammenhängt, wo ich mit Gott einfach sehr gehadert habe, wo ich keine Lust mehr irgendwie auf Gott hatte. Und dann habe ich angefangen, durch die Empfehlung von einem Freund von mir, mich mit den sogenannten Wüstenvätern zu beschäftigen. Er hat mir Büchlein gegeben und gesagt, lies mal und so, mach dich mal damit vertraut, das könnte dir in deiner Situation vielleicht helfen. Und von daher, was wir vielleicht wissen müssen, eben die Wüstenväter, nächste Folie, das sind sowas wie christliche Mönche, das waren eben schon ganz früh in der Kirchengeschichte, 2., 3. Jahrhundert, waren das Leute, die es praktisch herausgetrieben hat aus den Städten, aus den Orten, wo sie gewohnt haben, in die Einsamkeit, in die Stille der Wüste hinein. Manche haben wirklich ganz alleine gelebt, in irgendwelchen Höhlen oder sowas in der Wüste. Andere haben sich in kleinen Gruppen zusammengetan und dort miteinander gelebt. Das war vor allem ein Phänomen in der Gegend Ägypten, also da, wo heute Ägypten oder Syrien ist. Und was sie bewogen hat, was alle diese Wüstenväter sozusagen bewogen hat, ja, rauszugehen aus dem normalen Alltag, aus dem normalen Leben in die stille Einsamkeit, die Abgeschiedenheit der Wüste, war die Sorge um das Leben mit Gott. Dass sie eben genau das auch hatten, wie kann ich eigentlich in einer Welt, die ja gar nicht unbedingt so fromm ist oder gar nicht so von Gott erfüllt ist, wie ich es gerne hätte oder sowas, das Leben ist ja nicht wie hier normalerweise. Wie kann ich in einer Welt, dass sie gottfeindlich ist, wie kann ich in so einer Welt geistlich überleben? Und damit haben die sich beschäftigt, haben das versucht zu leben. Sie schreiben ganz oft von dem Kampf mit den sogenannten eigenen Dämonen, mit der eigenen Faulheit, mit der eigenen, dass sie keine Lust hatten zu beten. Und sich gefragt, woher kommt das eigentlich? Dass sie sich auseinandergesetzt haben mit der Gier, die in ihnen ist, dieses Mehr haben wollen. Des Vergleichens, des Neids mit all diesen Dingen, das bezeichnen sie manchmal als Dämonen, sich damit auseinandersetzt, woher kommt das? Woher kommen diese Dinge, die nicht da sein sollten, die das Leben kaputt machen, wie ein Schimmelpilz? Damit haben die sich auseinandergesetzt und das, was ich in den Büchern gefunden habe, das sind 7 Punkte, die will ich euch heute Abend jetzt an der Stelle als nächstes weitergeben. Atmen, Atmung und jetzt die Nahrung. Hier an der Stelle eben nochmal, erste Folie, die Bibel. Ich habe dahinter immer einen englischen Begriff, weil im Englischen, ihr werdet das nachher vielleicht noch checken, die fangen intelligenterweise alle mit S an. Ich habe das leider nicht irgendwie auf Deutsch hinbekommen, dass sie auch mit S anfangen können oder mit dem gleichen Buchstaben. Aber von daher könnt ihr es euch auf Deutsch oder Englisch merken, wie ihr wollt. In Englisch fangen sie mich alle, sind 7 Stück insgesamt mit S an. Scriptures, Bibel. Als ein Wort dazu aus dem Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Schon ganz früh hat man eben entdeckt, hat versucht zu beschreiben, warum ist es eigentlich für uns Christen so wichtig, dass wir Bibel lesen? Ja, wir haben doch irgendwie den Heiligen Geist, warum brauchen wir dann noch die Bibel? Und so, das ist ja nur, ist es nur ein Geschichtsbuch oder wie ist das? Und hat man gesagt, es gibt 3 Gründe, warum wir Bibel lesen sollen. Das eine eben Riegel, Spiegel, Regel. Das hat man dann später in der Reformation wieder aufgegriffen. Riegel einerseits, das drinsteht eben, was ich nicht tun soll. Du sollst nicht töten. Und ich bringe niemanden um, weil es dort steht. Deswegen halte ich mich da dran. Das ist ein Riegel zur Eindämmung sozusagen. Aber dann ist es auch ganz stark ein Spiegel, dass mir sozusagen Gott durch die Bibel spiegelt, wie mein Herz ist, wie ich selber denke, wie sehr er mich liebt, dass Gott mein Leben anhand der Bibel spiegelt. Das hat mal jemand Schlaues gesagt, wenn ich lang genug die Bibel lese, dann merke ich, dass nicht ich die Bibel lese, sondern dass die Bibel mich liest. Dass ich auf einmal entdecke, ach du Schreck, da geht es ja gar nicht nur irgendwie um Menschen in grauer Vorzeit, sondern da geht es irgendwie um mich, um mein Herz, um das, was Gott mir sagen möchte, in mein Leben hinein. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns, und von daraus dann eben sozusagen die Regel, dass wir lernen, wie kann ich mein Leben sinnvoll gestalten? Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es vor Gott und Menschen Sinn macht? Dass es erfüllt ist, im besten Sinne. Deshalb Bibel. Es ist, wird euch vielleicht nicht überraschen, dass es in dieser Aufzählung jetzt vorkommt, aber es ist einfach so essentiell. Dann als zweites das Stichwort, ich nenne es mal Enthaltsamkeit, das trifft es aber nicht ganz. das englische Surrender, was ja irgendwie auch mit Übergabe zu tun hat. Und das hat was damit zu tun, dass ich immer wieder an Punkte komme in meinem Leben, wo ich Gott praktisch sage, oder wo es darum geht, um mein Recht auf das Leben, das Recht, mein Recht auf Essen, ja, wo es um das Recht auf meine Zeit geht, mein Geld, auch mein Herz sozusagen, meine Liebe, meine Liebesbeziehungen. Dass wir uns immer wieder darüber Gedanken machen und fragen, wer regiert eigentlich in meinem Leben? Und dass wir dann manchmal bewusst auch Gott das sagen, sagen, Gott, ich übergebe alles dir. Wir haben eben gerade gesungen vom Mittelpunkt, ja, dass wir sagen, du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Du bist der Mittelpunkt meiner Zeit. Du bist der Mittelpunkt meiner Beziehung. Du bist der Mittelpunkt meines Körpers. Ich will mich von dir definieren und ich will mein Leben dir geben. Ich habe manchmal momentan Sorge darum, dass wir uns so stark irgendwie eben von der Abgrenzung her definieren. Ja? Aber ich habe doch das Recht auf das und das. Gott kann doch gar nicht so kleinlich sein. Gott ist auch nicht kleinlich. Aber dann pochen wir irgendwie auf den Dingen drauf rum und dann, es ist ja schon irgendwie richtig, aber dann frage ich mich doch, sag mal, ja, eben, ich habe doch Recht auf meine Zeit. Und dann frage ich, habe ich wirklich darauf? Oder es ist doch mein Leben. Und dann frage ich, ist es wirklich mein Leben? Ist es nicht eigentlich Gottes Leben, das er mir gegeben hat? Hat er nicht eigentlich das Sagen in meinem Leben? Und von Zeit zu Zeit ist es mir deshalb wichtig, das auch bewusst zu machen und vor Gott auszudrücken und zu sagen, Gott, nicht ich, sondern du. Und ich weiß, Gott, es gibt viele Dinge, die mir so sehr am Herzen liegen, wo ich keine Lust habe, dich reinzulassen. Wo ich entscheiden möchte, nach meinem Gefühl, nach meinem Willen. Aber nicht wie ich will, sondern so wie du willst. Das soll in meinem Leben geschehen. Und deshalb nutze ich Veranstaltungen, manchmal so bei Evangelisationen, manchmal merke ich in meinem Leben, es ist bewusst mal auch wieder dran, das Gott zu sagen, weil ich merke, wie sich Lebensbereiche in mir sozusagen von Gott davonschleichen und immer mehr aus dem Bereich Gottes hinauswandern. Und dann nutze ich Veranstaltungen und wenn es nicht zu Hause ist, so manchmal merke ich eben eine Veranstaltung, das mich anspricht und dann, wenn es dann irgendwie eine Einladung, Aufruf gibt für irgendwas oder so, dann nutze ich das für mich, ja, und sage, Gott, ich will das jetzt symbolisch dadurch ausdrücken. Dir gehört mein Leben. Du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Dritter Punkt. Ich habe ihn Sonntag genannt oder vielleicht müsste man auch Feiertag nennen, Sabbat, den Sabbat zu heiligen. Gott fordert uns dazu auf in den Geboten, du sollst den Feiertag heiligen. Und ich denke, wenn Gott sich das leisten kann, eine Pause zu machen, dann sollten wir das auch machen. Und das ist wichtig für unser Leben, dass wir das tun. Vielleicht ist das auch ein bewusster Gegensatz zu dem, was ich davor gesagt habe. Einerseits irgendwie alles Gott zu geben, ja, und sich nicht abzugrenzen, sondern irgendwie alles Gott zur Verfügung zu stellen. Meine ganze Zeit, mein ganzes Leben. Aber hier eben auch zu sagen, und Gott sagt aber, jetzt machst du aber auch Pause. Du kannst dich entspannen, ich habe die Welt im Griff. Du musst nicht der Retter der Welt sein. Ich habe sie schon gerettet. Und dass wir dann an so einem Tag Dinge tun, die unserem Leib, unserer Seele, unserem Geist gut tun. Das kann unterschiedlich aussehen. Einem Landwirt, dem würde ich vielleicht empfehlen, wenn du Bock darauf hast, dann spiel halt einen Tag lang am Computer, weil du sonst nicht dazu kommst. Aber anderen, die sowieso irgendwie die ganze Zeit am Computer hocken oder sowas, denen würde ich sagen, geh raus in die Natur. Mach irgendwas mit deinen Händen oder so. Tu was bewusst anderes, was dir gut tut. Tu Dinge, die deinem Körper, deiner Seele, deinem Geist gut tun. Sport treiben, lesen, Zeit in der Schöpfung zu verbringen, Zeit mit Geschöpfen, also mit Menschen, manchmal auch mit Tieren zu verbringen und bewusst solche Tage zu gestalten. Und ich weiß selber eben noch aus meiner Zeit, wie wichtig, manchmal dann schreibt man Montags oder Dienstags Klausur und man denkt, ich muss sonntags lernen, dann lass es doch sein. Lern lieber am Samstag noch eine Stunde länger. Aber gönne dir, nicht Gott. Nicht, der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat ist für den Menschen da. Gönne es dir, diese Auszeit vom Arbeiten, vom Lernen, vom Machen. Mein vierter Punkt, Gottesdienst, Englisch Sanctuary, als ein Ort der Begegnung mit Gott. Ich habe als Bild dazu genommen, das Bild, so eine Darstellung der Stiftshütte, dieses sonderbaren Zelt im Alten Testament, wo dieses Zelt der Begegnung, wo Gott gegenwärtig war, wo Menschen Gott sozusagen begegnen konnten. Und deshalb eben den Gottesdienst, der Ort, wo es ja nicht darum geht, dass wir Gott dienen, sondern Gott will uns dienen. Gott will uns im Gottesdienst begegnen, durch die Gemeinschaft, durch die Musik, durch die Verkündigung und will uns etwas Gutes tun. Deshalb ist es so wichtig, dass wir eben auch solche Orte haben. Ich habe vorhin bei dem Seminar von den Sportlern zugehört und dachte, Mensch, ja, da ist was dran. Gerade Leute, die Sport machen, sonntags morgens vielleicht eben Vereinssport haben, und wo ich da vermutlich brauchen wir viel mehr Formen am Wochenende vom Gottesdienst, dass wir eben, unsere Gesellschaft ist so anders geworden als eben vor 20 Jahren, dass wir vielleicht wochenends viel mehr Möglichkeiten brauchen, der Gemeinschaft des Gottesdienstes miteinander zu feiern. Aber habt eben so einen Ort, wo ihr mit anderen, Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, wo ihr also einen Ort habt, wo ihr Gott begegnen könnt, wo es um ihn geht. Und wo er Zeit hat, zu uns zu reden, durch die Gemeinschaft, durch die Verkündigung, all diese Dinge. Mein fünfter Punkt, geistliche Weggefährten, Soul Friends. Ein Wort dafür, Anamkara, der Freund der Seele. Die iro-schottischen Mönche, St. Patrick und so, die haben das später aufgegriffen, genau diese Idee. Und ganz stark damit gearbeitet, diesen Anamkara, so ein Freund der Seele zu haben. Jemanden zu haben, vor dem du ehrlich sein kannst, vor dem du ehrlich werden kannst. Jemand, der dich gut findet, der dir aber auch sagen kann, dass nicht alles gut ist in deinem Leben. Dass du jemanden hast, der dir in den Arsch treten kann, wenn sich dein Leben irgendwie schlecht entwickelt. Und der dich aber trotzdem liebt und trotzdem dein Freund oder deine Freundin bleibt. So jemanden zu haben. Sprüche 27, Vers 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Hast du so einen Menschen in deinem Leben, so ein Freund, so eine Freundin, wo ihr euch gegenseitig wirklich das sagen könnt, du pass mal auf, ich habe den Eindruck, das und das läuft gerade nicht richtig in deinem Leben. Wo wir das dürfen, manchmal muss man das auch bewusst erlauben. Ich habe einen Kumpel, wir haben uns mal zusammen hingesetzt, abends in der Kneipe und haben gesagt, du pass auf, die Freundschaft zu dir ist mir so wichtig und die Freundschaft zu Gott ist mir auch so wichtig und ich möchte, dass du in mein Leben hineinsprichst, wenn du merkst, dass sich bei mir irgendwie was komisch entwickelt. Wenn du einen Eindruck hast, ich liebe meine Frau nicht mehr genug, meine Kinder nicht genug, ich bin zu viel auf der Arbeit, was auch immer, wenn ich mich schlecht verhalte, wenn ich mich aus der Gemeinde fernhalte, wenn du einen Eindruck hast, in meinem Leben stimmt was nicht, bitte sprich mich darauf an. Sei mein Freund und mach das. Das kann jemand sein, jemand Älteres. Ich glaube, es nicht verkehrt, gerade wenn man jung ist, jemanden Älteres zu haben, so einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter zu haben, an dem man sich orientieren kann, vor dem man sein Leben öffnen kann. Manchmal ist es auch schwierig, vor dem eigenen Kumpel oder vor der eigenen Freundin das Leben so weit zu öffnen. Ich habe so jemanden, einen älteren Menschen, dem ich auch sonst gar nicht jeden Tag über den Weg laufe, aber mit dem ich mich regelmäßig treffe und wo ich ehrlich sein kann, wo ich anfangen kann, auch die Dunkelheit meines Lebens sozusagen offenlegen zu können. Und womit ich diese Person dann auch Vergebung zusprechen kann. Wo diese Person in mein Leben hineinbeten kann. Wo ich Dinge sagen kann, die meine Seele belasten, die mir das Leben rauben wollen. Aber wo ich merke, es ist gut, das auszusprechen. Hast du so jemanden? Und das, ich glaube, es ist wichtig, dass wir solche Leute bewusst haben, dass wir vielleicht eben sprichst einen Freund oder Freundin darauf an und sagst, hey, kannst du dir vorstellen, so ein Soulfriend für mich zu sein? Manchmal haben wir Leute, die ungefragt in unser Leben hineinsprechen. Das brauchen wir manchmal gar nicht. Ich denke, so für mich so ein Bild dafür, ich habe mal eine Predigt, so eine Fernsehpredigt gehalten und dann bekam ich nur zwei Reaktionen aufgrund dieser Fernsehpredigt und beide waren negativ. Das eine war ein Brief, so richtig mit Schreibmaschine geschrieben, so lieber Bruder Hüttmann, das geht gar nicht und so. Und das andere war eine E-Mail, da stand dann ungefähr so sinngemäß drin, also wenn es nur noch Verkündiger wie Sie gibt, dann zweifle ich an dem Wort, dass selbst der Höllenpforte die Gemeinde nicht überwinden werden und sowas. Und ich dachte, oh Gott, das waren die einzigen Reaktionen, die ich gekriegt habe. Und dann brauche ich Freunde, die mit mir da durchgehen, meine Predigt. Und die sagen, hey, vergiss es, was Sie geschrieben haben. Ich habe deine Predigt gelesen, ich habe sie gesehen und gehört. Es ist schon richtig, was du gemacht hast. Lass dich von denen nicht durcheinander bringen. Leute, die ungefragt in unser Leben hineinquatschen, bringen oft ganz schön viel Quatsch hinein. Und dann brauchst du Leute, die auch vielleicht deinen Kopf und dein Herz gerade rücken können. Mein sechster Punkt, dienen, serve. geben, um zu empfangen. Ich habe das eben schon ein bisschen angedeutet beim Einatmen, Ausatmen. So als ein Gedankenimpuls vielleicht dazu aus Matthäus 16, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, der wird das wahre Leben finden. Wo ist so ein Ort, wo es nicht um dich geht, wo du investieren kannst, wo du geben kannst, wo du ein Segen sein kannst für andere? Und dann eben auch will ich dir sagen, tue etwas, vor dem du ein bisschen Angst hast. Wenn du nur die Dinge tust, die du sowieso irgendwie locker hinkriegst, dafür brauchst du Gott nicht oder so, ja? Aber gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du etwas tust, was größer ist als deine eigene natürliche Begabung, wo du denkst, ach du Scheiße, das kann ich nie. Bei mir war das so, als ich zum Glauben gekommen bin und mein Pastor irgendwann zu mir sagte, hier Carsten, wir müssen mal reden. Ich dachte, oh weia, was habe ich angestellt? Weil wenn sonst Leute zu mir gesagt haben, wir müssen mal reden, dann war das immer problematisch. Und er sagt, wir müssen mal reden, du bist jetzt schon so lange Christ, du musst dich irgendwo engagieren. Das ist wichtig für deine geistliche Entwicklung. Und dann brauchen sie dringend in der Jungschar einen Mitarbeiter. Und das war das Letzte, was ich mir vorstellen konnte, mit kleinen Kindern irgendwie Zeit zu verbringen. Das war für mich ein Horror. Und das war so eine kleine landeskirchliche Gemeinschaft. Und das waren alles fromme Kinder, die kannten die Bibel alle. Ich kannte die Bibel noch kaum. Und dann habe ich halt Jungschar gemacht, dann war ich relativ schnell plötzlich der einzige Mitarbeiter. Und wenn es dann biblische Geschichte gab, dann mussten halt die Kinder erzählen, weil ich nicht erzählen konnte. Und das hat aber ganz gut funktioniert. Und dann gab es eine Situation, wir waren bei einem Geländespiel draußen, haben ein Kind verloren im Wald draußen, haben es nicht mehr wiedergefunden. Ja. Und wen es interessiert, ich kann nachher nochmal die Geschichte erzählen. Das war ein Junge in so einem Elektrorollstuhl und sie haben eben, und ich dachte, die Jungs haben das Kabel mal wieder abgezogen, haben den irgendwo im Wald stehen lassen. Und dann sind wir, wir mussten schon längst nach Hause zurück, wir haben den Jungen, der war noch nicht da, und dann sind wir los, weil meine Jungschar haben geschworen, sie hat nichts damit zu tun, dann haben wir ihn gesucht, haben ihn tatsächlich gefunden und wir mussten ihn in einer dramatischen Aktion retten. Und danach war ich der Held für meine Jungschale, ja, ich war der König für sie. Und dass Gott etwas gemacht hat, sozusagen durch mich, wo ich immer noch sagen würde, ich bin der schlechteste Jungschar-Meter, den es je gab. Das war etwas, was viel größer war, als ich es hätte tun können. Und Gott hat es gebraucht und hat so irgendwie auch, ich war für die Jungs der Held und bin es heute immer noch teilweise. Weil sie denken, diese Jungschar-Stunde mit dem Hüttmann, die haben sie nie vergessen, in ihrem ganzen Leben nicht. Es lohnt sich zu investieren, anderen zu dienen und mehr als seine Gaben einzubringen. Mein siebter Punkt und damit mein letzter Punkt. Studieren, Study, endlich mal auch was mit S anfängt, ist mir ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, wir können so viel lernen von anderen, dass wir lernen aus Büchern, dass ihr euch thematische Bücher besorgt und die lest über Konsum, über Globalisierung, all diese Dinge, dass wir uns kritisch damit auseinandersetzen und fragen, was bedeutet das, als Christ in dieser Welt zu leben? Aber dass wir eben auch Menschen studieren, damit meine ich zum einen echte, lebende Menschen. Menschen, die du findest, dass sie irgendwie ein Vorbild für dich sind, wo du sagst, von der Person möchte ich gerne lernen. Ich habe solche Menschen, gerade am Anfang so auch, als ich nach meiner theologischen Ausbildung, wo ich dachte, oh Mann, die sind alle irgendwie viel besser als ich kann das gar nicht richtig. Und dann habe ich eine Person gefragt, sag ich, darf ich mal mit dir kommen und mal gucken, wie du das machst, wie du eine Predigt vorbereitest, wie du verkündigst, wie du dich verhältst, wenn du unterwegs bist und solche Sachen. Und dann bin ich mit dieser Person mitgefahren, einmal, zweimal, dreimal, und währenddessen konnten wir immer viele Gespräche führen. Ich konnte fragen, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist und all diese Sachen. Und das ist so wie, und dann versteht man so viel. Sich mit echten Menschen beschäftigen und nicht zu schade zu sein oder sich zu trauen, auf Leute zuzugehen, von denen man lernen möchte und sagen, du, ich finde an der Stelle bist du mir ein Vorbild. Darf ich von dir lernen? Darf ich mal dich begleiten, dein Schatten sein, in dein Leben hineinschauen, dir Fragen stellen? Aber macht es auch ruhig mit Geschichten mit Personen aus der Geschichte, aus der Vergangenheit. Lest Biografien. Ich lese gerade eine von Wilberforce, dieser Typ, der maßgeblich mit daran beteiligt war, dass die Sklaverei in England abgeschafft wurde. Und sein Kampf zu sehen zwischen seinem Glauben und seinem Handeln an der Stelle, total spannend, was man daraus alles lernen kann. Was habe ich noch aufgeschrieben? Lieder oder vielleicht eher Geschichte. Also die Geschichte zu verstehen, die Vergangenheit zu verstehen. Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen. Wer die Gegenwart nicht versteht, kann die Zukunft nicht gestalten. Studiert, lernt. Nächste Folie vielleicht nochmal. Eben lauter Sachen, diese sieben Sachen, alles, nichts Neues. Ja, woher auch? Diese Frage ist eine Frage, die von Anfang an Christen beschäftigt hat. Wie kann mein Glaube in einer Welt, die noch nicht, in dem Sinne, wo Gott noch nicht für alle erkennbar gegenwärtig ist, wie kann mein Glaube in dieser Welt und angesichts meiner eigenen Persönlichkeit überhaupt überleben? Und nicht nur überleben, sondern auch fruchtbar sein, erfülltes Leben, gesegnet zu sein und ein Segen zu sein für andere. Das hat Christen von Anfang an bewegt, und das sind 7 Punkte, die ich an der Stelle, Atmen und Nahrung, diese 2 Bereiche mal als Bilder zu nehmen für das, wie unser Leben, wie unser Glaube lebendig bleiben kann. Letzte Folie, Atmung und Nahrung, das sind Dinge, die nicht von selbst funktionieren oder passieren, sondern ich muss sie auch steuern, ich muss es wollen, und das ist wichtig, dass ihr das ganz bewusst auch angeht und sagt, ich möchte, dass mein Glaube nicht nur überlebt, vielleicht gerade so, sondern ich möchte, dass mein Glaube wächst und gedeiht, dass der Jesus in mir, so wie Johannes der Täufer das gesagt hat, dass der Christus sozusagen zunimmt und ich selber, mein alter Adam, aber abnimmt. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Und dann eben, was man nicht regelmäßig, damit, ich wollte eigentlich abschließen mit dem Zitat, was man nicht regelmäßig macht, das macht man regelmäßig, aber ich dachte, ich bin großer BVB-Fan, und ich dachte, ich höre auf mit einem der besten Fußballspieler, die Borussia Dortmund je hatte. Ihr werdet ihn vielleicht nicht kennen, weil er schon lange her, dass er gespielt hat. Adi Breisler, der hat mal gesagt, in einem Interview hat er gesagt, grau ist alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Grau ist alle Theorie, entscheidend ist in eurem Leben. Und ich wünsche euch, dass das ein Impuls war, der mit euch geht, atmen, Nahrung zu sich nehmen, wie euer Leben, wie euer Glauben überleben kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Gott segne euch.